Es geht bald weiter mit dem nächsten Programmpunkt, da am 1. Friedenssymposium im Krientalerhof. Als nächstes redet Janine Brutschin und Kim Degen über Frieden innen und außen. Allen, die zuhören, viel Vergnügen.
Guten Morgen. Ich kann es kaum verstecken, ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr auf diesen Tag heute mit euch. Wir freuen uns beide, wir machen das gemeinsam, das sind wir uns auch gewohnt. Janine und ich haben zusammen eine Organisation gegründet, Anfang Jahr, Mo und Ronja, und sind jetzt sehr intensiv zu zweit und auch mit anderen unterwegs. Und darum machen wir jetzt das heute auch gemeinsam. Die beiden Themen werden sein Frieden innen und Frieden außen. Und wie können wir das verbinden? Wo gibt es Verknüpfungen und was macht da Sinn? Und ich werde euch kurz vorstellen, wie so das Programm heute aussieht. Wir haben wirklich nur so Stichworte notiert, damit ihr ein bisschen eine Orientierung habt, um was es heute gehen wird. Wir werden zwei Kurzreferate halten zu diesen Themen Frieden innen, Frieden außen. Das wird jetzt gleich dann beginnen und etwa so bis 21:45 gehen. Dann machen wir eine längere Pause, wo man sich auch einen Tee holen kann. Und was man sonst noch für Bedürfnisse hat, vielleicht kurz nach draußen gehen. Und dann kommen wir wieder zusammen und dann machen wir noch 1,5 Stunden. Wir haben es jetzt Gruppenaktivitäten genannt. Wir werden verschiedene Übungen machen, wo wir diese Themen Frieden innen, Frieden außen erleben können, gemeinsam, und unsere Erfahrungen machen. Und am Nachmittag, das haben wir ja bereits angekündigt, möchten wir dann gerne mit euch nach draußen gehen. Und wir freuen uns besonders, dass es das Wetter auch mitmacht und dass es trocken bleibt und dass es nicht allzu kalt ist, sodass wir auch wirklich einen größeren Teil des Nachmittags da draußen verbringen können. Das Wichtigste dabei wahrscheinlich der Treffpunkt um 15 Uhr vor dem Haupteingang draußen. Dann werden wir einen kleinen Spaziergang machen. Es gibt eine einfachere Variante für wer gar nicht durch den Schnee will und eine ein bisschen, ja, auch nicht strenge. Und dann werden wir Zeit draußen verbringen und dann gemeinsam hier noch abschließen. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Eckpunkte. Alles andere erfahrt ihr dann on the go.
Ja, und wir möchten euch wirklich einladen, so auf diese Entdeckungsreise mit uns zu gehen. Wir möchten auch Erfahrungsräume bieten, wo jeder selbstbestimmt für sich auch seine Fragen irgendwie neue Erkenntnisse gewinnen kann, gewisse Erfahrungen machen kann. Und uns ist es auch wichtig, dass wir so Kopf und Herz, diese Verbindung, dass wir also verschiedene Zugänge bieten, so in einem guten Gleichgewicht. Und vielleicht für die einen ist das der eine Zugang einfacher und für die anderen vielleicht mehr über den Körper oder über verschiedene Arten der Wahrnehmung. Und dass wir das einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, auch sportlich sehen können, das ist jetzt leichter für mich und das, aber es gibt keine Medaillen zu gewinnen, sondern wirklich so einfach selber zu merken, das liegt mir und das vielleicht weniger, aber das ist ja auch nicht schlimm, es gibt wie nichts zu erreichen, es ist wirklich so ein Raum für Erfahrung, für gemeinsamen Austausch, was wir hier über die Referate hinaus auch noch bieten möchten. Ja, wir freuen uns. Dann beginne ich mit dem ersten Thema, Frieden innen. Und vielleicht so als Einleitung, Menschlichkeit, ja und ich. Das ist so der Titel von diesem Kursreferat, wie wir das auch gemeinsam entwickelt haben für die Webinare. Und jetzt ist hier dieses Bild von meinem Körper, so in einer doch sehr persönlichen Geste. Und das ist so der Videoeffekt. Es ist noch gewöhnungsbedürftig für mich, das so zu sehen. Das kennen sicher einige von euch, wenn man sich selber sieht oder sprechen hört, was macht das mit mir? Und schon bin ich im Thema drin, in diesem Spannungsbogen. Menschlichkeit ja, Frieden ja. Ich nehme an, die Leute, die hier sind, würden das alle bejahen, das möchten wir ja. Die großen Themen in der Liebe, Leben und so weiter. Und dann ist da doch dieses Ich und nur so ein Bild kann ja da schon was mit mir machen. Und das ist ja auch sehr menschlich, dieses Spannungsfeld, wo wir sicher alle einfach kennen. Und dann in der Mitte, und das ist wirklich auch noch schön so symbolisch, dieses Spannungsfeld mit diesen zwei Titeln und das Herz, wo sich das einfach auflösen darf, wo das alles wie zusammenkommen kann. So, das ist so wie der Bogen von meinem Thema. Und dann würde ich das jetzt kurz abdecken, weil ich habe jetzt mehr so Storytelling-mäßig Symbole dabei. Und ich habe wirklich jetzt so zu diesem Thema auf mein Leben auch zurückgeblickt und wirklich so die letzten 20 Jahre, wo ich begonnen habe, mich auch mit diesem nach innen zu blicken, zu beschäftigen. Und ich werde auch ein bisschen über mich dann erzählen, wie das gekommen ist. Und ich habe so wie für mich eine Grundstruktur gefunden, 4 Zugänge eigentlich, wenn ich es so gesucht habe. Was ist so wirklich diese ganz, ganz grundlegende Struktur, wie ich jetzt das erfahren habe, auf dieses Thema nach innen, Frieden innen zu schauen. Und ich beginne, und für die meisten ist das sehr bekannt, als Symbol die Klangschale. Für die Stille, für das Innehalten, was wir ja gestern schon darüber gesprochen haben. Und also ich kann jetzt nicht über die Stille sprechen, es würde mich sehr schwer fallen, weil es ist ja, das ist ja, was wir teilen können, in Stille zu sein. Und ich würde euch gerne einladen, einfach 2-3 Minuten mit mir, dürft ihr gerne die Augen schließen und ich setze mich auch. Und dass wir einfach das tun, diesen Blick nach innen zu richten und vielleicht auch mit den Ohren einfach in diese Stille hineinzulauschen. Im Zitat waren wieder diese 3 Ebenen auch enthalten. Wenn Seele still, dieser Zugang, diese größere Dimension auch in uns, ganzer Mensch still, wir mit unseren Stärken, mit unseren Schwächen, dann Weltfrieden, also wirklich der Frieden, der in uns selbst beginnt. Wenn da alles ganz still ist und wir hier, die dann zusammenkommen und gemeinsam still sein können. Und es gibt ja auch diese Meditationen, wo möglichst viele Leute auch beteiligt sind, wo man sogar einen Effekt nachweisen konnte, wenn ganz viele Menschen zusammen still sind. Und das ist sicher etwas, was wir hier auch tun können, diesem Symposium, dass wir diese Momente schaffen, die Stille, wo wir einfach so gemeinsam da sind. Morgen gab es ja schon eine schöne Meditation und das können wir auch sonst immer tun, wir für uns selbst oder auch in einer Gruppe, wo wir vielleicht arbeiten, diese Momente, wo wir diese Stille einbringen können. Ich selber habe so diesen Zugang, wirklich bewusst nach innen zu blicken. Es ist bei mir so passiert, dass ich während dem Studium, ich habe ja Geografie studiert, ich war so ungefähr 23, da bin ich nach Thailand gegangen für ein halbes Jahr, weil ich bin halb Thailänderin und ich hatte wirklich so das Bedürfnis, auch meine Wurzeln dann kennenzulernen. Ich bin hier geboren in der Schweiz und ich habe nicht so viel Kontakt, ich spreche auch die Sprache nicht besonders gut und das war so wie, ja, in diesem Alter das Bedürfnis, da wirklich dem nachzugehen. Und eine Freundin hat mir auf der Reise ein Buch geschenkt von Irina Twidi, wie Phönix aus der Asche. Und ich habe einfach auf dem Flug, also am Flughafen, als ich da so gewartet habe, dieses Buch begonnen zu lesen. Und ich konnte einfach nicht mehr aufhören. Es war wirklich so, es hat in mir so diese Sehnsucht entfacht. Und ich konnte es wie gar nicht erklären, weil das Buch, sie war ja in Indien und es sind ganz viele Sachen auch, die wir so gar nicht begreifen können, mit diesen Traditionen und was da alles passiert und so. Und, aber es war so wie dieses Gefühl einfach, es war eigentlich egal, was da stand, es hat etwas mit mir gemacht. Und ich habe dann da auch die Meditation kennengelernt, buddhistische Meditation in einem Frauenkloster. Und das war so für mich auch wie ein Nachhausekommen und dann über diese Meditation so, und die buddhistische Meditation hat ja ganz stark dieses, wer bin ich diese Gedanken, bin ich diese Gefühle, bin ich dieser Körper? Und so habe ich mich begonnen, mit diesem Thema auch auseinanderzusetzen. So, gibt so viele Zugänge zur Stille, ich möchte gar nicht jetzt auf die verschiedenen eingehen, Meditationstechniken, aber auch Menschen, die einfach so viel Zeit in der Natur verbringen oder was weiß ich für Zugänge mit Kunst oder mit Körperarbeit, diese Momente der Stille. Es ist doch wichtig, dass wir das gar nicht werten, so, und jeder Mensch hat auch einfach wie seinen ganz persönlichen Zugang. Aber Stille, glaube ich, ist wie ein Grundprinzip, das für uns Menschen wichtig ist und wo wir das auch bewusst pflegen können, diesen Frieden oder diese Menschlichkeit. Dann habe ich hier einen zweiten Gegenstand. Und da habe ich ein T-Shirt mitgebracht. So wie, das könnte ein zweiter Zugang sein zu diesem Thema Menschlichkeit. Und ich sehe Soul Camp. Und das ist dieses Open Space Camp, was ich ja hier im Kientzal mitbegründet habe, 2010. Und der Leitspruch vom Kientaler Hof, einer der Leitsprüche der Wichtigen, ist ja Follow Your Bliss. Also folge deiner Freude, folge deiner Glückseligkeit. Und das ist wie einfach ein Beispiel, weil dieses Camp ist einfach so aus der Freude entstanden, zusammen mit anderen Menschen. Und wir haben ja das einfach wie gemacht. Wir hatten nichts, wir hatten keine Strukturen, wir hatten einfach Freude an diesen Zusammenkünften. Und es gibt es jetzt doch schon einige Jahre. Und es ist ganz viel auch daraus gewachsen. Und auch dieser Zufall im wortwörtlichen Sinn, weil wir hatten dieses Follow Your Bliss für uns als Motto für das erste Soul Camp gewählt. Also unabhängig vom Kientaler Hof, das war schon. Und dann eben durch diese Fügungen sind wir auch hier gelandet und dann habe ich dann gemerkt, aha, auf der Website vom Kientaler Hof stand Follow Your Bliss. Und das war wirklich so. Ja, so diesen Weg, also diesen Zugang über die Freude. Ich lege das hier dazu. So, vielleicht auch dieses innere Feuer, was man hier im Logo auch sieht. Also die Freude, wie auch ein Zugang ist zu diesem Thema Menschlichkeit und Frieden. Und hier habe ich noch ein Bild mitgebracht. Und so bei diesem Blick nach innen, das ist schon ein bisschen alt, dieses Bild, habe ich dann auch begonnen zu malen und habe auch maltherapeutisch mich begleiten lassen, so in den ersten Jahren, eben wenn man so nach innen geht und man entdeckt plötzlich ganz neue Seiten an sich, war das jetzt für mich ein schönes Mittel, über das Malen wie das auszudrücken und zu verarbeiten. Und das ist für mich auch ein Symbol eben von diesem Weg der Freude, das, was einfach so vielleicht von selber aus mir herausfließen möchte. So diese, und wie sich das einfach wie zusammenfügt auch, also eben jetzt mit diesem Soul Camp als Beispiel. Also das Leben wollte das, weil es war so eins nach dem anderen, wurde es uns fast in die Hände gelegt, dass das überhaupt möglich wurde. Und es ist vielleicht so wie immer auch diesen Schritt, man kann immer wie einen Fuß auch schon in diesen Fluss setzen. Vielleicht auch mit einem Zeh, also es ist wie immer möglich, egal was ich mache. Und wir sind alle sehr engagiert und auch beruflich. Es ist ja auch eine Zeit, wo die Menschen so auch sehr gefordert sind. Aber es ist doch eine Möglichkeit hier eben zu schauen, sei es in einem Hobby oder in dem, was ich sowieso mache, wo ist die Freude? Und wo kann ich da ein Stück mitgehen auf diesem Weg, mit diesem Follow Your Bliss? Das ist ein weiterer Zugang. Und von Joseph Campbell ist ja dieses Zitat, was auch der Kientalhof ganz oft verwendet: Durch diesen Weg der Freude werden sich Türen öffnen. Öffnen, von denen ich nie geahnt hätte, dass sie da sind. So, also, ja, ich finde, das ist wie, also mir entspricht das sehr, dass ich wie da, und die Freude, es ist ja vielleicht nicht so, dass es immer alles super ist und alles in der reinsten Freude, aber es ist so wie diese Baseline. Es ist eben dieses, was so da ist, was eigentlich sich ausdrücken möchte. Und dann gibt es natürlich auch Schwierigkeiten und Hochs und Tiefs, aber es ist so grundsätzlich da und es fühlt sich anders an, als wenn ich irgendwo etwas machen muss oder vielleicht denke, ich müsste das machen, weil es wichtig ist, aber hier stimmt es nicht überein. Dann komme ich zum dritten Thema. Und das dritte Thema ist eben diese Verbundenheit. Verbundenheit spüren, und wir sind ja ein Teil der Natur, wir sind es ja bereits, wir sind Teil vom Netz des Lebens und wir haben diese Verbundenheit, eigentlich schon wir alle, und manchmal spüren wir sie vielleicht nicht, manchmal ist es schwierig, aber es ist gut, sich zu erinnern, dass sie eigentlich immer da ist. Und die Natur, wie Nicole es gesagt hat, die Natur ist ja immer da und die Natur ist es auch, die wirklich uns Menschen verbindet, auch global, weil Religionen gibt es viele verschiedene, aber eigentlich auf dieser Erde, die Natur, dieses Netz des Lebens, das ist weltumspannend. Und so kann die Natur wirklich auch helfen, dass wir es zusammen finden können und so diesen gemeinsamen Boden auch sehr unterstützen. Und ich habe hier als Symbol eine Schildkröte, eine kleine Kerze. Und eben Kim hat es gesagt, Momo und Ronja. Und ich weiß nicht, kennt ihr die Geschichte von Ronja Röder-Tochter ist gemeint hier. Und Momo von Michael Ende, dieses junge Mädchen, die sich mutig auf den Weg machen. Und jetzt stellt euch vor, Momo und Ronja, die begegnen sich irgendwo im Wald und beschließen, das nächste Abenteuer, das machen wir gemeinsam. Es ist ja so, auch wir sind ja gefordert. Alleine geht es nicht mehr, es ist zu komplex geworden. Und wie können wir da gemeinsam uns auf den Weg machen? Und Momo hat ja in dem Buch, gibt es dieses Symbol der Schildkröte, Cassiopeia. Und es ist für mich auch ein Symbol so für die innere Stimme. Diese Führung, die ja da ist, der man sich anvertrauen kann. Und darum möchte ich dieses als drittes Symbol, als dritter Zugang zu diesem Thema wieder innen. Blick nach innen dazustellen. Es hat für mich auch ganz viel mit Hingabe zu tun. Eben, kann ich dieser Stimme folgen? Kann ich ihr vertrauen? Kann ich dem Leben vertrauen? Und eben wie, dass das Leben schon für mich sorgt, wenn ich mich auf diesen Weg mache, mit dieser Cassiopeia zu gehen. Und da komme ich vielleicht zurück zu der Freude, noch diese Verbindung zu machen, weil, also wir haben schon an diesem Namen so viel Freude, wir müssen eigentlich gar nichts mehr machen. Also das war uns wie wichtig. Ja, also es ist auch eine Energie, die man so hineinträgt und so mit diesem Mut auch zu verbinden, diese junge Frauen, das hat uns einfach sehr angesprochen. So. Und wenn ich von Verbundenheit rede, da möchte ich noch ein weiteres Bild zeigen. Dann habe ich ja gesagt, es ist ja nicht so, dass wir immer uns verbunden fühlen. Also vielleicht ist nur schon in meiner Familie, gibt es Streit oder mit meinem Mann. Und dann so die Frage, wo nenne ich denn Trennung wahr? Also wenn ich jetzt Frieden möchte, wage ich es dorthin zu schauen, wo eben Unfriede ist oder wo eben Trennung ist. Und dann so als kleiner Alltagstipp, was ich so praktiziert habe und von Frau Tweedy eigentlich überliefert bekommen habe, über Annette Kaiser, ist diese eben 3-Minuten-Regel, Umgang mit Projektionen. Also wenn ich mich sehr ärgere oder irgendwelche starken Emotionen habe und sie dauern länger als 3 Minuten, dass ich die Verantwortung übernehme und schaue, was hat das vielleicht mit mir zu tun. Und ich habe so wie gemerkt, es ist eigentlich wie verbreiteter, man redet ja auch von Schattenarbeit, so diese, ich sage jetzt mal, negativen Gefühle, da sich auch zu achten, wenn man mit dem arbeitet. Aber es geht natürlich auch umgekehrt. Also wo bin ich quasi begeistert von etwas, von jemandem in einer Art, die vielleicht etwas überhöht ist oder so wie ein Verliebtsein, ich habe dieses Bild genommen, und dann auch zu schauen, ist das auch vielleicht eine Projektion und ist das wie ein Talent, ein Schatz in mir selbst, den ich wie vielleicht noch nicht ganz ausdrücken kann, noch nicht ganz leben kann. Einfach auch hier nicht zu werten, das, was kommt, anzuschauen, ist, ich finde es eine super Möglichkeit, ganz praktisch kann ich die Verantwortung übernehmen und auch Situationen selber anders anschauen. Dann komme ich noch zum letzten Symbol und das finde ich besonders schön. Ich habe ja drei Kinder, drei Söhne und die sind jetzt 18 und 16 und 12 Jahre alt. Und das heißt, sie haben einen geraden Abstand und waren alle bei den gleichen Lehrern sozusagen und Lehrerinnen in ihrer Schule, jedenfalls in der Primarschule. Und dann sieht man ja gleich, ob die Lehrer da so das Gleiche machen. Und eine Aufgabe ist tatsächlich gleich geblieben und sie ist nämlich dieser Igel. Und die Vorgabe war, also man kann einen Igel, die Form ist vorgegeben, man kann entweder einen Pilz oder einen kleinen Igel dazu und die Farbe darf man dann frei wählen. Und also ich finde es wirklich so schön, möchte ich euch das zeigen. ich stelle es einfach nebeneinander, so ich hoffe, ihr seht es. So, ich habe also drei Söhne, die sind alle von mir und das ist eine kleine Aufgabe, viele Vorgaben. Und alle sind so verschieden. Ich finde das so ein schönes Symbol für diese Vielfalt, die wir ja auch haben. Und diese auch zu würdigen. So, also, ich muss es umdrehen, weil das noch der kleine Igel ist.
So, genau. Mit dem Mädchen muss man auch gehen.
Das ist ja auch jetzt. Ja. Und so bin ich jetzt beim vierten Zugang, nämlich Verbundenheit spüren und eben Einzigartigkeit leben. Wir mit unseren Stärken und Schwächen. Und es ist so wie ein Teil, wo ich wie noch Antworten auch selber gesucht habe. Und ich habe jetzt auch noch einiges gelesen als Vorbereitung auf das Symposium. Und ich freue mich sehr, dass Kim und ich arbeiten mit dem Buch Das passende Leben von Remo Largo. Und er ist ja einer, der sich sein Leben lang mit diesem Thema Individualität befasst hat, auch wissenschaftlich als Entwicklungsmediziner, Entwicklungspsychologe und das auch erforscht hat, auch empirisch. Und ich fand es jetzt einfach so passend, was er dazu gesagt hat. Ich nehme jetzt meine Notizen. Und ich beginne vielleicht mehr wie so beim, ich sage jetzt mal, spirituellen, ein Zitat von Rumi, so dieses einzigartige Geschenk, das wir haben, vielleicht auch diese innere Berufung, auch seelische Berufung. Und Rumi sagt, everyone has been made for some particular work and the desire for that work has been put in every heart. Also jeder ist gemacht worden für eine bestimmte Aufgabe und es ist eigentlich in unserem Herzen schon drin, was das ist. Und das ist vielleicht ja, schwieriger oder einfach für jemand auch zu spüren. Und Remo Largo schaut aber natürlich jetzt auch als Wissenschaftler empirisch und auch die Entwicklung, er hat ja ganz viel mit Kindern gearbeitet. Also was ist das jetzt ganz konkret, was uns hilft, uns zu entfalten? Und Cecil hat es auch schon gesagt, es sind ja einerseits die Talente, die Kompetenzen, die wir mitbringen, aber das Wichtigste, was er herausgefunden hat, das sind eigentlich die Grundbedürfnisse. dass wir alle andere Grundbedürfnisse, sehr individuelle Grundbedürfnisse haben, die auch im Unbewussten schon angelegt sind, die wir sozusagen mitbringen, die vielleicht auch noch geformt werden, wie wir aufwachsen von der Kultur, wie das zusammenspielt, aber dass die eigentlich schon da sind und gesagt, diejenigen Elemente, die das Leben eines Menschen am meisten bestimmen, sind die Grundbedürfnisse. Jeder Mensch ist Tag für Tag bemüht, sich auf die Umwelt so einzustellen, dass er seine Grundbedürfnisse möglichst gut befriedigen kann. Dafür setzt er seine Kompetenzen ein und orientiert sich an seinen Vorstellungen. Und ich habe hier aus dem Buch eine Grafik mitgebracht. Und ich möchte sie kurz erläutern. Man könnte jetzt auch eine andere Struktur wählen. Er hat jetzt aus seiner Empirie diese 6 Bereiche herauskristallisiert. Existenzielle Sicherheit. Es ist ganz verschieden. Manche Menschen ist das gar nicht wichtig. Die können da große Risiken eingehen. Und andere ist es wie ein Grundbedürfnis, was sie als Mensch haben. Und er sagt, das hat wie keinen Sinn. Man kann das dann nicht wie überkommen oder sich, wenn das wirklich ein Grundbedürfnis ist, kann es auch eine Stärke sein und man kann mit dem arbeiten. Körperliche Integrität, wie gehe ich mit meinem Körper um, mein Körpergefühl. Dann das Bedürfnis nach Geborgenheit, auch sehr verschieden. Manche Menschen haben ein ganz großes Bedürfnis, andere brauchen weniger hier. Anerkennung, sozialer Status, auch hier, also jetzt eben ohne zu werten, weil in gewissen Kreisen sind immer gewisse Bedürfnisse, wie soll ich sagen, passen quasi zu der Vorstellung, wie man sein soll, und in anderen Kreisen sind es vielleicht andere. Ich sage jetzt mal so eher in diesem Wandelszene oder spirituellen Szene ist wohl die Selbstentfaltung sicher sehr willkommen. Vielleicht existenzielle Sicherheit wird dann eher so ein bisschen belächelt, ja, das ist doch nicht so wichtig und so. Sozialer Status vielleicht ebenso, je nachdem, in welchem Umfeld ich mich bewege, ist das einfacher, dazu zu stehen oder eben nicht. Und erst meint mit Anerkennung einfach auch, nicht nur welches Auto, das ich fahre oder so, sondern wirklich auch, dass ich mit dem, was ich mache, anerkannt werde. Also wirklich auch ein Grundbedürfnis, einfach anerkannt sein, dass das übereinstimmt mit dem, was ich mache, vom Gefühl her. Und hier geht es wirklich auch um Gemeinschaft, sich als Teil einer Gemeinschaft zu fühlen, wo das anerkannt ist, was ich tue. Und dann ist Leistung. Je nachdem könnt ihr das auch eben selber beobachten, in welchem Umfeld ihr seid, welche das jetzt da vielleicht gewünschter sind und welche weniger. Und er definiert Leistung so, dass er sagt, Selbstentfaltung, das ist mehr dieses Kreative, dieses, ich möchte neue Dinge entwickeln, Neues dazulernen, mich kreativ ausdrücken. Und Leistung dann erst so, mit dem, was ich habe, was ich mitbringe, wie setze ich das wirksam um, wie setze ich das wirksam ein. Also auch ganz wertneutral, manche Menschen haben da so einen inneren Drang, dass alles, was sie auch mitbringen, oder auch eine Gabe, sinnvoll, wirksam einzusetzen. Anderen genügt vielleicht einfach diese Entfaltung und hier nicht zu werten. Und man kann jetzt da für sich so in 7 Stufen ein Profil zeichnen und jeder wird ein anderes haben von uns. Und vielleicht hilft es ja auch, andere Menschen besser zu verstehen, wenn wir uns das vorstellen. Die Kompetenzen kommen dann auch noch dazu, aber ich glaube, dass wirklich, was vernachlässigt wird, sind so die Grundbedürfnisse. Dass wir als Menschen, es gibt doch schon große Entspannung, das zu akzeptieren. Wir haben unsere Stärken und Schwächen und wir haben vor allem auch unsere Grundbedürfnisse, die uns sehr prägen. Und er sagt zum Beispiel auch, Kinder haben ungefähr so 25% von den Eltern. Wie auch immer er auf diese Zahl kommt, aber er sagt einfach, sie wird grundsätzlich überschätzt. Also quasi, dass die Kinder jetzt 50% alles von den Eltern und so. viel mehr bringen wir als Individuen Dinge schon mit. Und das kann man auch wirklich gut anwenden mit der eigenen Familie, mit den eigenen Kindern, sich das so vorzustellen, jeder in seiner Individualität. Ganz andere Grundbedürfnisse, mein Sohn, ich bin da ja mehr so, Selbstentfaltung ist wirklich für mich so, das passiert wie von selber, das ist einfach so. Und darum gründen wir auch Momo und Ronja, macht ja für mich keinen Sinn, irgendwo in einem Büro zu arbeiten, das würde mich ersticken. Und mein Sohn ist jetzt, mein ältester Sohn ist jetzt mehr so, Sicherheit, das ist ihm irgendwie wichtig. Und ja, und einfach das so mal anzuschauen, das ist schon sehr hilfreich. Und jetzt für Veränderung, was braucht es für Veränderung? Und er sagt, und das gefällt mir wirklich sehr gut, es braucht Einsicht, aber genauso braucht es Erfahrungen, also dass wir in dem Sinne positive Erfahrungen machen können, Erfahrungsräume. Ja, und er sagt auch hier, diese quasi Gemeinschaft ist so wichtig, weil, wo wir uns selber sein können und auch vielleicht andere Erfahrungen machen können, von angenommen sein. Ja, das hat er wie in seinem Lebenswerk herausgefunden. Ich finde das schon wie in diesem Buch. Er ist ja schon älter jetzt und es ist sein letztes Buch, das hat er auch so gesagt, wo er wie sein ganzes Lebenswerk so hineinpackt. Und er ist ja international anerkannt für diese Studien mit Kindern jahrelang, also mehr als 30 Jahre, das beobachtet hat. Und ich finde es auch ganz schön, das einfach zu würdigen in der Schweiz, dass wir so jemanden haben, der sich da so fest mit dem befasst hat. Und darum möchte ich jetzt diesen Teil abschließen mit, möchte etwas vorlesen aus dem Buch, und es war wirklich die letzte Seite, und quasi im letzten Abschnitt ist dann das Wort Menschlichkeit und Frieden tatsächlich vorgekommen, und ich möchte euch das einfach vorlesen, was jetzt seine Gedanken sind zu diesen Themen. Damit die Menschen ein passendes Leben führen können, brauchen sie eine Gesellschaft und eine Wirtschaft, die ihnen die Möglichkeit dazu geben. Und das nicht nur in den wohlhabenden Ländern, sondern weltweit. Wahrhaftige Menschlichkeit besteht nicht nur darin, am Leid der Menschen Anteil zu nehmen und Nothilfe zu leisten, sondern die Menschen dazu zu befähigen, ihre Grundbedürfnisse selbstständig zu befriedigen. Frieden ist keine Utopie. Er kann Wirklichkeit werden, wenn die Menschen ein für sich passendes Leben führen können. Und das schließt jetzt ab wie den Bogen und mal zurück. So von der Stille zu diesem mehr ich als Person, was bringe ich alles mit? Und je nachdem, wo ich gerade stehe, ist vielleicht das eine wichtiger oder das andere, aber es schließt mich so wie diesen Bogen. Und es gibt wie eine Entspannung, finde ich, wenn man hier das auch von dieser Seite mal so anschauen kann, dieses Thema Menschlichkeit, ja, und ich. Ich möchte es noch einmal zusammenfassen. Einfach diese vier Symbole, ich hoffe, ihr habt sie noch in Erinnerung. Innehalten, in Stille einfach sein, bewusst sein. Freude als Wegweiser und diese Freude zu folgen, follow your bliss. Dann die Verbundenheit. Wir sind verwandt mit allen Lebewesen dieser Erde. Es ist in unseren Genen ja schon drin. Und die Verbundenheit ist immer da. Und wir können sie immer mehr auch spüren, vor allem auch in der Natur. Wir sind Teil vom Netz des Lebens. Und dann unsere Einzigartigkeit, unser Geschenk zu leben, im Einklang mit unseren Bedürfnissen und Begabungen. Und hier zum Abschluss noch dieses Bild. Jeder Moment hat auch, Mario hat vom Zauber gesprochen, den Zauber des Beginns. Wir können ihm die Chance geben und wir alle können unsere Flügel öffnen. Nicht nur die, die hier vorne reden, sondern wir sind alle gemeint. Und wir alle können auch zu diesem Frieden beitragen und uns gegenseitig den Raum geben und uns unterstützen. Und zum Abschluss möchte ich gerne so diese Individualität, diese Einzigartigkeit, dass wir das zusammen ausdrücken könnten in einem Klangteppich. Und ich fände es sehr schön, auch wenn es logistisch ein bisschen ein Aufwand ist, dass wir einfach uns kurz in den Kreis setzen und dass wir im Kreis so zusammenkommen können. Jeder seine Gaben symbolisch mit seiner Stimme so in den Kreis eingeben kann.
Die wir vier Frauen gemeinsam machen, ich habe Cessin gestern schon ein bisschen erwähnt. Und wir haben sehr viel über diese Titel gesprochen und auch bei mir ist der Titel nicht ganz eindeutig. Und das habe ich dann zum Anlass genommen, dass ich eigentlich sehr viel vom Inhalt, den ich erzähle, an diesem Titel auch aufhänge. Also der Titel ist ja Natur, Doppelpunkt, Wirtschaft. Und wie? Und ich gehe vor allem jetzt auf dieses Doppelpunkt ein, weil was heißt denn das? Also in der Mathematik gibt es ja verschiedene Dinge, die man ableiten kann von einem Doppelpunkt. Eines ist zum Beispiel das Teilen. Also Natur, Teilen, Wirtschaft oder so. Und jetzt, wie könnte das aussehen? Da habe ich ein Beispiel mitgebracht. Also man kann Natur so teilen, um damit zu wirtschaften. Und jetzt sind wir hier am Friedenssymposium. Und ich glaube, wir sehen schon oder wir spüren schon irgendwo in unserem Bauchbereich vielleicht, dass das eher ein Unfriedensmoment ist. Die Natur in diesem Falle auf Ressourcen reduziert oder hier der Aspekt der Ressourcen der Natur, Vertretende der Welt. Und ein Spiel, das irgendwie so aussieht, als würde es um Leben und Tod gehen. Also Natur wird aufgeteilt, geteilt durch, um damit zu wirtschaften. Und ich habe ja den Teil Frieden außen und Frieden außen bedeutet ich mit anderen und ich mit der Welt und in diesem Falle sehe ich jetzt einen Unfrieden, weil ich mit anderen ganz offenbar gibt es da Unfrieden. Die einen haben sehr viel, die anderen fast nichts mehr. Und es gibt aber auch ein Problem, ein Unfrieden mit der Natur. Weil, das wissen wir, sieht man auf diesem Bild jetzt nicht oder man kann es ansatzweise sehen. Die Natur ist begrenzt. Die natürlichen Ressourcen, die wir haben auf dieser Welt, die sind begrenzt. Und irgendwo ist ein Ende. Und das kann auch zu einem Unfrieden führen. Ich habe zu diesem Teilen hier jetzt im Sinne von Aufteilen noch ein anderes Beispiel mitgebracht, das Zerteilen. Also eigentlich, wenn Natur zerteilt wird, um Platz zu machen für Wirtschaft. Das ist ein Bild der North Dakota Pipeline, genau vor einem Jahr war das groß in den Medien. Diese Erdölpipeline geht unter anderem durch Indianerreservate und verschmutzt dort Grund, also Wasser, Trinkwasser. Wiederum Frieden im Außen, ich mit anderen. Es wird auf jeden Fall Konflikte zwischen Menschen geben, wenn so etwas passiert. Konflikt, aber auch ich mit der Welt, weil Wirtschaft, weil Natur Platz machen muss für Wirtschaft. Also diese beiden Beispiele jetzt mal für das Teilen, für das Aufteilen und Zerteilen der Natur durch Wirtschaft. Ich finde es wichtig, und ich habe es auch aus einem Buch gelernt, dass wir ab und zu den Dohledeckel, den Gulli so ein bisschen hochheben, so die Nase ein bisschen heranheben und einfach so ein bisschen von diesem Gestank auch riechen, weil manchmal vergessen wir es. Es ist wichtig, wenn wir über Frieden sprechen, so ist meine Meinung, dass wir über das Schöne sprechen, aber auch über das, was nicht so schön ist. Es wird aber jetzt immer besser im Verlauf meines Vortrags. Wir steigern uns so wieder in den Friedenszustand. Genau. Naturdoppelpunkt Wirtschaft. Eine andere, auch mathematische Möglichkeit, diesen Doppelpunkt eigentlich zu interpretieren, ist ein Verhältnis. Man kennt das vielleicht vom Backen oder so, Verhältnis 1 zu 3, Mehl und Wasser oder was auch immer. Wenn wir uns Gedanken darüber machen, was eigentlich ein zukunftsfähiges Verhältnis wäre von Natur und Wirtschaft, dann kommen wir irgendwann darauf, dass da noch was fehlt. Also es gibt gibt's die Natur und es gibt die Wirtschaft. Und hier ist irgendetwas. Und ich würde jetzt behaupten, hier ist der Mensch. Also hier bin ich. Ich, also was ich machen kann, haben wir vorhin auch gehört. Aber hier sind auch wir als Gruppe oder wir als Gesellschaft. Und eigentlich ist es für uns, oder vermutlich ist es für uns am einfachsten, wenn wir von diesem Punkt aus gehen und dann die beiden Seiten links und rechts von uns so wie betrachten. Was für ein Verhältnis haben wir eigentlich zu dem? Also man könnte auch sagen, das Verhältnis von Natur und Mensch und das Verhältnis von Mensch und Wirtschaft. Wir haben es heute schon oft gehört. Der Mensch ist ein Teil der Natur. Relativ einfach finde ich das begreifbar, wenn man sich überlegt, dass er 70% eines Menschen Wasser ist. Oder 70% der Erdoberfläche ist Wasser. Also wir sind eigentlich alle aus denselben Elementen gemacht. Also irgendwo ist es auch logisch begreifbar, wir sind aus demselben wie die ganze Natur sonst draußen. Und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, wir als Gesellschaft fühlen uns nicht mehr als Teil der Natur. Wir haben uns entfremdet. Und ich weiß, ihr seid wahrscheinlich alles Spezialistinnen und Spezialisten und ich möchte euch gerne abholen und einen kleinen Teil der Naturpool starten. Möchte jemand teilen, wann, wo oder wie er sich besonders als Teil der Natur fühlt? Damit wir ein bisschen in dieses Gefühl kommen.
Ja, für mich ist es einfach immer, ich komme ja aus Deutschland und wenn ich dann in die Schweiz komme, da geht bei mir schon das Herz auf. Und vor allen Dingen, wenn ich dann von Basel mit dem Auto nach Bern und dann diese Berge sehe, diese weißen Fronten, also dann fühle ich mich also irgendwie unheimlich verbunden mit dieser Energie hier, ne? Und das ist ein wichtiger Teil, ja, für mich wahrzunehmen, die Natur auf diese Art und Weise, gerade in diesem Moment. Und das liebe ich eigentlich.
Vielen Dank.
Bitte.
Ich möchte jetzt als Schweizerin da gerade anschliessen und sagen, ich bin auf Hamburg gehen. Ich bin sehr vertraut mit den Bergen, weil ich wohne in der Innerschweiz und bin dort angekommen und habe mich, also ich bin auch genauso berührt gsi von den Flachen, also gibt es ein Gebiet, wo so flach sind. und die haben dann einen Berg gelobt und ihren Berg, und der ist 120 Meter. Und ich habe nicht einmal gemerkt, dass es da raufgeht. Und mir ist genauso das Herz aufgegangen mit der Weite von dem Meer, von dieser Weitsicht, von dem grossen Anteil Himmel. Also es hat nur flach und Himmel. Und das hat mich auch sehr berührt und mich auch ganz verbunden gefühlt mit dieser Art von Natur, die im höheren Norden sich mir offenbart. Und das Wasser, das Meer, wir haben ja kein Meer. Also, ich habe auch das Herz auf da.
Ja. Für mich ist das anders. Ich fühle mich der Natur am nächsten, wenn ich ganz alleine reise. Und dann sei es in Lateinamerika oder Afrika oder wo auch immer, fernab jeglicher Zivilisation, fernab jeglichem menschlichen Umfeld, ganz alleine der Natur ausgesetzt bin. Dann spürt man, dass man Teil davon ist und dass man auch abhängig ist davon. Und das ist, ich glaube, die beste Schullektion meines Lebens gewesen. Mhm.
Ich fühle mich in der Natur auch sehr zu Hause, aber es kann auch passieren, dass ich in der Stadt unter einem Baum bin, einen Vogel höre. Also das kann mir irgendwo passieren, irgendwo auf der Welt. Und das finde ich das Schöne. Plötzlich ist der Kontakt da.
Ja?
Ich spüre die Natur ganz stark, wenn ich in der Natur arbeite. Also Kirschen pflücken, Äpfel pflücken und so weiter. Ganz besonders aber auch, wenn ich zum Beispiel heute noch Kirschen gepflückt habe, am Abend gibt es ein Gewitter, Hagel, und an dem Morgen gehe ich wieder raus, alles ist futsch. Was nützt mich ein Internet, was nützt mich die Raumfahrt, was nützt mich weiß Gott was? Die Natur stellt mich vor ein Problem, das ich nicht lösen kann. Und dann spüre ich dir auch da die Natur ganz stark.
Danke. Ja, danke. Ja?
Ich finde, ich spüre die Natur oder mich als Naturteil im Wasser ganz stark, in einem natürlichen Gewässer. Da ist einerseits das Wohlbefinden unglaublich groß. Also als Bernerin natürlich in die Aare, noch mit den Kieseln, wie man hört. Aber auch sonst einfach im Wasser. Einerseits eben, man fühlt sich und wohl, und auf der anderen Seite ist man fast nicht mehr existent. Mhm. Weil man ganz leicht wird und so. Das finde ich sehr schön.
Ja, danke vielmals für diese kraftvollen Erfahrungsberichte, von denen wir uns auch inspirieren lassen dürfen und immer wieder diesen Kontakt auch suchen mit der Natur, die wir ja sind, die uns stärkt und die uns auch unsere Größe und unsere Kleine irgendwo zeigt und uns als kleines, wichtiges Teilchen im großen System des Lebens. Das ist so die eine Seite von diesem, man könnte auch sagen, Gleichgewicht oder Verhältnis. Und dann dürfen wir uns auch fragen, und welches Verhältnis haben wir dann zur Wirtschaft? Und da finde ich es immer wieder wichtig, einfach zu erwähnen, wir Menschen haben übrigens Wirtschaft in dem Sinne erfunden. Also es ist nicht etwas, was irgendwie schon immer da war. Natürlich, gewisse, wie sagt man so schön, heute sagt man nicht mehr Abhängigkeiten, sondern irgendwie Interdependenzen gibt es in der Natur auch und die sind auch wichtig und schön, aber die Wirtschaft in dem Sinne, die haben wir gemacht. Und die haben wir ursprünglich wahrscheinlich auch aus einem ziemlich guten Grund gemacht, nämlich um uns den Austausch zu erleichtern Und irgendwie ist die aber gewachsen und zu etwas geworden, was viel, viel größer und irgendwie viel, viel komplexer geworden ist und mittlerweile so einem Selbstzweck auch dient. Und ich finde es einfach immer wieder wichtig, dass wir uns als Menschen ein bisschen so wie einordnen zwischen dieser Natur und dieser Wirtschaft und auch sehen, wo haben wir Handlungsspielraum. Also wir haben das kreiert, also können wir da auch wieder mit kreieren, dass das sich transformieren darf. Und hier sind wir ein Teil davon und können auch wieder zurückgehen und uns wieder verbinden. Also wie könnte denn jetzt ein zukunftsfähiges Verhältnis dieser drei Teile aussehen? Und eigentlich gibt es dafür schon so ganz gescheite Grafiken. Ich habe es jetzt so ein bisschen so auch vorgegriffen. Die Natur ist unser großes Ganzes und dann auch immer wieder schön eigentlich so diese Grenze, die es ja doch irgendwo hat, weil das vergessen wir auch ziemlich oft in dieser Wirtschaft, die wir heute haben, dass nämlich die natürlichen Ressourcen wirklich endlich sind. Also unser Planet ist irgendwann zu Ende. Er ist abgeschlossen. Und natürlich ist er auch offen, wir wissen das auch. Aber was die natürlichen Ressourcen angeht, die wir nutzen können, gibt es eine Grenze. Damit setzen wir als Menschen, als Gesellschaft, als Teil der Natur und die Wirtschaft wäre eigentlich ein Teil, der uns gewisse Abläufe hätte erleichtern sollen, den Austausch vereinfachen. Das ist übrigens auch eine mögliche Darstellungsform von Nachhaltigkeit. Also wenn es so wäre, wenn es so laufen würde in unserem System, dann wären wir nachhaltig unterwegs. Eine Gesellschaft, die sich als Teil der Natur sieht und eine Wirtschaft, die der Gesellschaft dient. Jetzt, wie sieht es denn heute aus? Heute sieht es eher so aus. Also wir haben eigentlich eine Gesellschaft, die exponentiell wächst. Das wissen wir alle. Und wir haben eine Wirtschaft, die irgendwie auch so gewuchert ist und die Natur kommt schon an ihre Grenzen. Und die Frage ist, was machen wir jetzt? Und jetzt sieht es so in einem Diagramm noch ziemlich abstrakt aus. Darum habe ich noch ein Beispiel mitgebracht, wie das denn aussieht, wenn die Wirtschaft jetzt mal symbolisch ausgedrückt die Natur einnimmt und das sieht dann so aus. Und das ist ein Bild aus Afrika. Produkte aus Erdöl, ursprünglich natürliche Ressourcen, aber endliche, die hier in Plastikform dann das Meer auffüllen. Und jetzt können wir sagen, ja, bei uns sieht es ja aber nicht so aus. Der Bodensee ist noch super, oder? Aber auch wir haben so gewisse Probleme, wenn wir zum Beispiel in unseren Großmärkten so Plastikteile kostenlos zu unserem großen Einkauf dazu bekommen, dann ist ja das genau auch den gleichen endlichen natürlichen Ressourcen und die landen ja auch irgendwo. Wir müssen irgendwie wieder verwendet werden. Genau, also ich versuche noch einmal kurz zusammenzufassen. Bei diesem ersten ein bisschen deprimierenden, stinkenden Teil geht es darum, dass wir uns Gedanken machen über dieses Doppelpunkt. Also wir können Natur teilen, aufteilen, zerteilen, damit wir wirtschaften können. Und was daraus entsteht, ist neben anderem auch Unfrieden. Ich aber auch mit dem großen Ganzen, weil Ressourcen einfach endlich sind. Und wir können uns überlegen, wie würde dann so ein Verhältnis von Natur und Wirtschaft aussehen und welche Rolle spiele ich dabei als Mensch? Wie kann ich mich wieder als Teil der Natur erkennen und welchen Einfluss habe ich auf die Wirtschaft? Muss sie denn so sein, wie sie jetzt ist oder kann ich als Konsumentin, als Mieterin, als was auch immer, etwas dazu beitragen. Ich habe es schon erwähnt, ich finde es wichtig, diesen Teil zu machen. Cecil, vielen Dank für gestern Abend. Nicht in die Verdrängung gehen. Und dann trotzdem möchte ich euch jetzt bitten, aufzustehen. Und ein bisschen zu strecken. Und so diesen baumigen Geruch nochmal zu riechen, aber dann die schöne frische Luft auch und vielleicht ein bisschen schütteln. Dass wir wissen, dass diese Realität auch ein Teil ist des Ganzen. Und dass wir aber dann so schön gemeinsam in den zweiten Teil einsteigen können, wo wir ins Lösungsmuster wechseln und mit dem Hintergrundwissen, das wir haben, natürlich habt ihr das alles schon mitgebracht, konstruktive Ideen produzieren können. Vielen Dank.
Bitte schön, merci.
Wir sind noch ein bisschen durch hier, aber man kann nämlich das noch auf mindestens eine weitere Weise verstehen, dieses Zeichen, und zwar als durch. Also Natur durch Wirtschaft. Ich behaupte ganz fest, es gibt auch eine Wirtschaft, die Natur schafft. Natur durch Wirtschaft. Eine Wirtschaft, die die Natur schaffen kann und die darin ziemlich gut ist, ist Landwirtschaft. Zumindest wenn sie naturnah oder nachhaltig kultiviert wird. Eine sehr schöne Form davon ist Permakultur. Ist jemand hier Permakulturexperte, Expertin? Arbeitet jemand an einem Projekt mit Permakultur? Na, schade. Ja, dann erzähle ich es jetzt. Permakultur, ganz einfach gesagt, ist eine der einzigen Landwirtschaften, welche dafür schaut, dass nach dem Wirtschaften der Humusteil des Bodens aufgebaut ist. Also es hat effektiv nachher mehr fruchtbaren Boden als vorher. Also ganz deutlich Natur, die durch Landwirtschaft in dem Sinn entsteht. Ganz im Gegensatz zu konventioneller Landwirtschaft, da kommen wir wieder zum stinkenden Teil, was einfach eine Degradierung unserer Böden ist, als was zu sein. Aber gut. Permakultur schafft auch ganz fest damit, die Kreisläufe zu schließen. Das ist auch sehr wichtig bei diesem ersten Aspekt von den Ressourcen. Permakultur verbraucht viel weniger Ressourcen. Ich meine damit Land, aber auch Wasser, Dünger und so weiter. Und so geht nichts verloren. Das ist, finde ich, eine sehr, sehr nahe, sehr, sehr einfache Erklärung. Und da möchte ich noch kurz ein zweites Stichwort einfach euch mit auf den Weg geben, was auch sehr viel damit zu tun hat. Natur durch Wirtschaft kann sehr oft auch dort passieren, wo wir irgendeine Art von Relokalisierung geschafft haben. Relokalisierung bedeutet, die Dinge, die uns wichtig sind, kommen wieder in unsere Nähe. Oder wenn wir das wieder anschauen, wir sorgen dafür, dass wir die Dinge, die uns wichtig sind, in der Nähe haben. Also unser Wohnen, unser Arbeiten, unser Produzieren, unser Konsumieren, unsere Freizeiten rückt näher zusammen. Und überall dort gibt es eigentlich auch ein Potenzial, wo wieder mehr Natur geschaffen werden kann. Durch weniger Pendeln oder weniger Zersiedlung oder so. Das möchte ich euch noch mitgeben. Relokalisierung als Überbegriff, und dann unten kann man sich überlegen, Nachbarschaftshilfe, Gemeinschaftsgärten, lokale Währungen, ganz, ganz viele lokale Lösungsansätze, Relokalisierung, die wir wahrscheinlich später dann auch noch gemeinsam erkunden werden. Der Untertitel dieses Vortrags ist eine gesamtheitliche Sicht ermöglicht sinnerfülltes Engagement im Dienste des Lebens. Also die gesamtheitliche Sicht ist eigentlich das, wenn ich verstehe, dass die Natur begrenzt ist, ich ein Teil davon bin und ich viel mitwirken kann, wie unsere insbesondere Wirtschaft, aber auch Gesellschaft funktioniert, dann kann ich aktiv werden in einem sinnerfüllten Engagement. Also ich erkenne auch, warum ich das tue. Und ich handle damit im Dienste des Lebens, damit vielleicht irgendwann wir alle wieder ein bisschen näher an dieses Gefühl herankommen. Das übrigens Kinder sind übrigens super Vorbilder. Die sehen in jedem kleinen Waldboden noch irgendein Würmle oder so. Und da können wir uns eine Scheibe davon abschneiden. Ja, ich glaube, dann haben wir jetzt alle nötigen Materialien, damit wir nachher gemeinsam arbeiten können. Diesen Bogen gespannt, von innen nach ganz außen, vom Kleinen ins Große. Und machen jetzt eine Pause. Es ist jetzt 20 nach. Wenn ihr um 10 vor wieder hier seid, sind wir froh.
Wenn?
10 vor.
Merci.
Halbe Stunde Pause.
Ja.